Wir kommen jetzt zu dem Thema Aufrichten,
das Aufrichten des Ratsuchenden.
Wir sind jetzt so weit gekommen, bis zu diesem Punkt, erkennen, bekennen.
Ja.
Genau, das ist auch wichtig. Aber ich kann nicht alles Wichtige auf einmal sagen. Ich habe die Grundkurse 3 und 4, da geht es um diese Thematik.
Also, ja,
vergeben. Wo steht? Ach so. Ja, stimmt.
Wir haben schon die neuere Ausgabe.
Naja, das habe ich hier nur ganz kurz drin. Ja. Falsche Schuldgefühle. Es ist nur ein Hinweis, es gibt falsche Schuldgefühle. Also wenn ich jetzt glauben würde, es ist eine große Sünde, dass ich vergessen habe, das zu erwähnen, dann wäre das ein falsches Schuldgefühl. Schuldgefühle, die nicht letztlich eigentlich etwas betreffen, was Gott gesagt hat, ja, sondern vielleicht menschliche Gebote oder etwas, was ein Mensch sich selbst zurecht macht. Es gibt ja Christen, die meinen, zum Beispiel die Norweger nennt man die, also das ist eine christliche Gruppierung, die meinen wirklich, ein Mann muss einen Bart haben, ein Christ muss einen Bart haben und es ist Sünde, keinen Bart zu haben, gell? Und ein Norweger, wenn sich ein Bart rasieren lässt, der hat dann wirklich Schuldgefühle, wenn das wären dann mit Sicherheit falsche Schuldgefühle und das hat Gott nicht geboten. Und falsche Schuldgefühle soll man nicht bestärken und bestätigen, sondern man muss natürlich sehen, der Mensch ist sich seinem Gewissen gegenüber verpflichtet, zunächst einmal. Auch wenn das Gewissen falsch geprägt ist. Aber wenn er gegen sein Gewissen handelt, dann sündigt er tatsächlich. Wenn einer Götzenopfenfleisch mit schlechtem Gewissen gegessen hat, dann hat er gesündigt. Auch wenn das an sich keine Sünde war. Und so geht es aber dann darum, zunächst einmal den Betreffenden nicht etwas überzustülpen und sagen, mach das gegen dein Gewissen, aber doch sein Gewissen zu korrigieren, in dem Sinne, dass er es justiert und ausrichtet an der Wahrheit Gottes. Das wäre dann wichtig, dass er zu einem korrekten Gewissen kommt, das sich an Gottes Wahrheit orientiert und nicht an menschlichen Geboten oder irgendwelchen seltsamen Vorstellungen, die er vielleicht mal gelernt hat. Und dann, dass sein Gewissen richtig funktioniert. Aber das ist auch nochmal ein Thema, das kommt viel, viel ausführlicher noch in Aufbaukursen. Ich muss ja ständig eine Werbeeinblendung machen, gell, damit ihr bei der Stange bleibt. Jetzt kommt das Aufrichten des Ratsuchenden als nächstes. Hier ein ganz wichtiger Punkt auch, Trost, neue Hoffnung vermitteln. Ein Teil, der in der Seelsorge sehr vernachlässigt wird. 1. Thessalonicher sagt Paulus, 1. Thessalonicher 2,11, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet haben. Ja, Paulus hat ermahnt und getröstet. Und gerade derjenige, der ermahnt worden ist, der braucht oft hinterher Trost. Aufrichten. Der braucht das. Er kann sehr geknickt sein. Der kann durch das, was in seinem Leben schiefgelaufen ist, niedergeschlagen sein, entmutigt sein. Vielleicht kann er sich gar nicht vorstellen, wie all das, wie er mit dem all dem jemals fertig werden soll. Er kann es vielleicht auch nicht fassen, dass seine Schuld wirklich vergeben ist. Er tendiert dazu, sich selbst zu verdammen. Vielleicht ist er kleinmütig im Hinblick darauf, wie er die Dinge einfach später einfach in den Griff bekommen kann, was er verändern muss, wieder gut machen muss. Und dann ist es wichtig, Mut und Zuversicht zuzusprechen, Hoffnung vermitteln, der Vergebung vergewissern, trösten. All das beinhaltet das Wort aufrichten hier. Der Begriff aufrichten, denn der ist ja auch biblisch. Wir haben das Konzept in der Schrift, das ist vor allen Dingen natürlich Paraklesis oder Parakaleo, das auch ermahnen bedeutet, haben wir schon mal besprochen, dieses Wort. Aber eben auch aufrichten, auch diese Bedeutung hat, zusprechen. Oder Paramutia ist Trost, trösten. Gewissermaßen könnte man da noch ein Techomai dazu nehmen. Das heißt, für jemanden einstehen. So wie Jesus für die Sünderin, die Ehebrecherin eingestanden ist. Das kann man selbst weiter verfolgen. Ich möchte gleich weiterfahren mit dem ersten Punkt hier. Dem anderen Mut machen. Es gibt enorm viele entmutigte Menschen und auch entmutigte Christen. Dinge laufen schief, Schwierigkeiten häufen sich. Ständig hat man den Eindruck, man rennt gegen Wände an vielleicht, Überforderung, Stress und so weiter. Oft ist ja auch unser Reden nicht gerade ermutigend. Wie könnten wir ermutigen? Das ist sicher ein Thema, da könnte man ein Seminar drüber machen. Aber ich habe jetzt nur ein paar Punkte da rausgegriffen. Ermutigen durch Freundlichkeit. In der Bibel werden wir dazu ermahnt, das zu reden, was den anderen aufbaut. Freundliche Worte, gute Worte weiterzugeben. Sprüche 12, 18, da ist einer, der unbesonnene Worte redet, gleich Schwertstichen. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Da müssen wir uns fragen, ob unsere Worte wie Schwertstiche sind oder ob sie Heilung sind. Das heißt gar nicht, dass unsere Worte nicht auch mal klar, auch mal scharf, auch mal herausfordernd sein können. Das ist etwas anderes. In Kolosser 4, 6 etwa wird gesagt, eure Wort sei allezeit mit in Gnade mit Salz gewürzt. Da meine ich, steckt das auch drin. Auch diese unter Umständen auch eine gewisse Schärfe, eine Herausforderung in unseren Worten. Und dennoch bringen unsere Worte zum Ausdruck, dass wir den anderen lieben. Eine Freundlichkeit, eine gute Gesinnung. Laute Worte sind meist nicht von der Liebe motiviert, während freundliche Worte interessiert sind, aufmerksam. Laute Worte suchen immer das Publikum, sie unterbrechen eine Unterhaltung eher, als dass sie sie erleichtern. Freundliche Worte dagegen sind Worte eben, die mit Salz gewürzt sind. Sarkasmus wäre auch so eine Variante, die kann durchaus auch mal angebracht sein. Ja, es gibt sicher Situationen, wo Sarkasmus angebracht sein kann, wo Sarkasmus auch humorvoll wirken kann. Aber wenn das Reden eines Menschen immer und bei fast jeder Gelegenheit sarkastisch ist, dann stimmt was nicht mit diesen Menschen. Dann wirkt Sarkasmus zerstörerisch. Auf den, der entmutigt ist, vor allem niederdrückend, anstatt aufmunternd. Man muss ein Gespür haben, wann und wo ein sarkastisches Wort am Platz ist. Und wer es humorvoll aufnehmen kann und wer dadurch entmutigt wird. Ein frisch verheirateter Bruder kam mittags nach Hause, schaute in den Kochtopf und meinte, na, was hat unser Chefkoch denn da heute da zusammengebraut? Na, nu, was sehen meine Augen? Es gibt ja noch Zeichen und Wunder, so etwa, ja. Das wäre so ein sarkastisches Wort. Nun nehmen wir mal an, seine Frau, die ist sehr sicher, die kann gut kochen, weiß es auch, oder? Die wird das ganz humorvoll aufgreifen und entsprechend was zurückgeben. Kein Problem. Aber nehmen wir an, sie ist ihr erster Versuch zu kochen und sie ist voller Minderwertigkeiten, glaubt, ich kann nicht kochen und das wird ja furchtbar. Das wird sie total treffen, das Wort, oder? Das kann sie nicht verkraften. Wir merken also, das hängt ja auch ein Stück von der Situation ab und auch von dem anderen Menschen. Und da gehört auch ein bisschen Feinfühligkeit dazu. Zynismus ist eine Variante, die immer negativ und destruktiv wirkt. Ein liebender und demütiger Mensch wird nicht zynisch reden. Heute wird der Zynismus in bestimmten Fernsehshows geradezu zur Tugend erhoben. Harald Schmidt etwas, ja. Werden Leute dafür bezahlt, dass sie am laufenden Band gewissermaßen zynische Bemerkungen vom Stapel lassen. Das zweite, ermutigen durch Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit. Ich-Bezogenheit im Reden kann für jemand, der es nötig hätte, Zuspruch zu haben, sehr, sehr entmutigend sein. Also wenn ein Mensch, der ich-bezogen ist, da setzt vielleicht einer an, über seine Zweifel und Nöte zu sprechen, und schon greift der andere ein und die nächsten 10 Minuten spricht er über sich. Kennen wir vielleicht auch. Das ist ein erschreckendes Bild. Wenn Christen so egozentrisch sind, so von sich selbst erfüllt, dass sie immer und bei jeder Gelegenheit von sich sprechen müssen. Und selbst ihre Antworten auf das, was der andere sagt, sind keine echten Antworten, sondern immer nur ein Sprungbrett, um wieder auf sich selbst zu reden zu kommen. Ja? Da, wenn da eine Gruppe von Leuten zusammen ist und es geht um ein Thema, bei dem jeder so seine Erfahrungen hat, vielleicht Urlaubserlebnisse oder irgend sowas, dann kann man das so erleben, nicht? Da fliegen die Worte hin und her wie Bälle, wie Tennisbälle. Und keiner hört eigentlich so richtig drauf, was der andere sagt. Jeder will sein Erlebnis loswerden. Feinfühligkeit heißt, dass wir merken, in welchem Gemütszustand sich der andere gerade befindet. Wenn ich ihm abspüre, dass er niedergeschlagen ist, dann werde ich anders mit ihm sprechen, als wenn ich den Eindruck habe, er schwimmt gerade so auf einer Welle der Erfolgseuphorie. Und wir müssen uns auch fragen, ob es nötig ist, dass wir immer den Finger auf die wunde Stelle des anderen drücken. Es gibt ja auch wirklich solche Leute, die haben eine richtige Freude dran. Immer bei jeder Gelegenheit, immer richtig drauf. Ja. Jede Schwäche, die sie beim anderen sehen, wird sofort genutzt, um sie ihm so reinzudrücken. Das ist wirklich die Frage, nicht? Was steckt da dahinter? Natürlich müsste man fragen, wenn ein Mensch das so macht. Ich meine, wenn jemand geknickt ist über sein Versagen, dann müssen wir ihm nicht noch eins oben drauf geben. Ja. Da brauchen wir nicht noch ihm das nochmal vor Augen führen und extra nochmal. Man muss schon unterscheiden. Ein Kind zum Beispiel, das aus Ungeschicklichkeit die Blumenvase runtergeworfen hat, das braucht nicht Ermahnung, nicht Schelte, das braucht in der Situation Trost. Ja. Wenn es wirklich aus reiner Ungeschicklichkeit ohne irgendeinen bewussten Ungehorsam geschehen ist. Und da muss man auch unterscheiden in der Erziehung und da müssen wir auch unterscheiden in der Seelsorge. 1. Thessalonicher 5,14 sagt Paulus, wir ermahnen euch, aber Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Wer kennt nicht Zeiten, in denen er kleinmütig ist? Selbst diejenigen, die ein gesundes Selbstbewusstsein besitzen, die werden hier und da kleinmütig sein, denke ich. Und wenn das nicht mehr vorkommt, dann ist es schon eher bedenklich. Oft sind wir kleinmütig, wenn wir einer besonderen Anforderung gegenüberstehen. Und wie hilfreich kann es da sein, wenn einer aus der Gemeinde einen Blick dafür hat und dann ein ermutigendes Wort sagt, irgendeine Ermutigung eben zuteil werden lässt. Meine Frau stand mal in irgendeiner Situation und bekam sie von einer Schwester aus der Gemeinde eine Karte. Fand die so nett und habe eine Folie draus gemacht. So. Nicht manchmal sind wir wirklich wie dieses kleine Schaf. Hier, wir sind kleinmütig, wir glauben, das kriege ich nie hin, das schaffe ich nicht und so weiter, was immer das sein mag. Man steht vor einer Operation, vor einer Prüfung oder vor irgendwas steht da, bevor man ist sehr geknickt. Und dann ist es doch sehr schön, nicht, wenn da einer da ist und einem einfach Mut macht und sagt, du schaffst das schon. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht von unserer Warte aus urteilen, weil die Sache vielleicht ist die Sache für mich selbst ein Klacks und ich sage, was hat denn der da? Das ist doch gar kein Problem. Ja, für mich ist es vielleicht kein Problem, aber ich muss nicht von mir, von meiner Warte aus urteilen, sondern von seiner. Für ihn ist es ein Problem und dann sollte ich es auch ernst nehmen. Ne? Es spricht nicht für Feinfühligkeit, wenn man dem anderen seine Gefühle ausreden möchte. Ein Mann ist auf dem Sprung, das Haus zu verlassen, zur Arbeit zu gehen. Er sagt vielleicht zu seiner Frau, du, mir graut schon, was da auf mich wieder zukommt. Ich bin jetzt schon fertig. Wie soll ich das bloß schaffen? Die Frau sagt, ach komm, so schlimm wird es schon nicht sein. Es wird schon gut werden. Ist das eine Ermutigung? Ich glaube nicht. Der Mann geht ungetröstet los. Warum? Weil sie gar nicht auf seine wirkliche Gemütslage eingegangen ist in dem Moment. Nicht? Sie schiebt das einfach weg, sie tut das ab. Dann neigen wir Männer eher noch dazu, so zu reagieren. Die Gefühle des anderen müssen schon ernst genommen werden. Und erst dann kann man dem anderen eventuell sagen, du, das ist doch nicht so schlimm. Ja. Die Gedanken, Haltungen, die solche Gefühle auslösen, müssen vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt korrigiert werden. Aber der andere fühlt sich sicher nicht verstanden, wenn man ihm seine Gefühle ausredet. Das dritte, ermutigen durch Zuspruch der Liebe und Fürsorge Gottes. In schwierigen Lebenssituationen meine ich, da kann der Zuspruch der Fürsorge, Liebe Gottes oft das Einzige sein, was den anderen aufrichten kann. Aber auch hier wird man feinfühlig sein müssen. Man kann nicht einfach fromme Worte reden ohne eigene Überzeugung, ohne innere Anteilnahme und meinen, die Worte werden schon ihre Wirkung haben. So. Dann sind sie eventuell einen Schuss nach hinten. Ein kurzer Brief, eine Spruchkarte, ein paar ermutigende Worte, einen passenden Bibelvers, solche Kleinigkeiten können manchmal Wunder wirken. Ne? Aber das kostet etwas Engagement, das erfordert Aufmerksamkeit. Ja? Da fängt jemand eine neue Arbeitsstelle an. Das kann ja meine Frau, da hat sie eine besondere Gabe, gell? Sie kriegt sowas mit, da ist irgendjemand in so einer Lage. Ja? Und dann geht sie vielleicht zu dem und hängt ihm irgendwas an die Türklinke hin. Eine Tüte mit einer Süßigkeit, einem Spruch, einer Karte drin oder irgendwas. Ja. Einfach, dass der andere merkt, ah, da ist jemand, der denkt an mich, der weiß jetzt meine Situation. Und ich staune manchmal nicht, welche Wirkung das entfaltet. Diese kleine Aufmerksamkeit, was das für Wirkung hat, dass die Leute nachher so dankbar sind und sagen, das hat mir so geholfen. Und dann denke ich mir selber, da bin ich oft beschämt und sage mir, ich käme überhaupt nicht auf die Idee. Ich habe es nicht mal richtig gecheckt und mitgekriegt, dass der in der Situation steht. Ja. Und das hat ihm so geholfen, so Kleinigkeiten. Nicht nur, und eigentlich kostet es gar nicht viel. Es kostet halt Nachdenken. Im Grunde, ja. Und das Beliebte, ich denke an dich, das kommt uns schnell über die Lippen. Und das ist oft eine sehr kleine Münze, ja, denn die Frage ist, tun wir es wirklich? Tun wir es dann auch? So schnell sagen wir, ich denke an dich, ich muss mich selber da auch an der Nase ziehen. Wie oft habe ich schon gesagt, ich denke an dich, und dann habe ich schlicht vergessen und habe eben nicht für ihn gebetet. Ja. Also auch hier müssen wir auch aufpassen. Jetzt machen wir eine kurze Pause hier. Ermutigen durch Zuspruch der Vergebung. Wenn der Ratshunde aufrichtig Buße getan hat, dann gilt es, ihn auch der bereits erfolgten Vergebung zu vergewissern. Warum? Wenn er die Vergebung nicht wirklich glauben kann oder glaubt, dann wird seine Beziehung zu Gott gestört bleiben. Nicht von Gottes Seite, denn Gott hat vergeben. Von Gottes Seite besteht keine Störung. Gott ist dem Menschen zugewandt, denn er hat ja vergeben. Aber von der menschlichen Seite her kann die Beziehung gestört sein. Wenn ich glaube, dass irgendein Bruder etwas gegen mich hat, auch wenn er überhaupt nichts gegen mich hat, auch wenn das nur meine Einbildung ist, aber wenn ich glaube, dass er was gegen mich hat, dann wird meine Beziehung zu ihm gestört sein, oder? Dann werde ich ihm wahrscheinlich sogar aus dem Weg gehen, werde ich Distanz zu ihm halten, dann ist meine Beziehung gestört. Und wenn ich glaube, Gott hat was gegen mich, obwohl er wirklich vergeben hat, dann wird meine Beziehung auch zu Gott gestört sein. Und deswegen ist es wichtig, dass ich die Vergebung auch wirklich annehmen kann, glauben kann. Und das ist oft auch eine Schwierigkeit, dass Christen das sich schwer tun, und da müssen wir ihnen auch ein Stück weit helfen, die Vergebung in Anspruch zu nehmen. Da noch drei Punkte hierzu. Zuspruch der Vergebung in Bezug auf sich selbst, das ist ja auch so etwas, was man immer wieder hört. Man muss sich auch selbst vergeben können. Und wir hören auch immer wieder, dass Leute in der Seelsorge sagen, ich kann mir selbst nicht vergeben. Was heißt denn das, wenn jemand so etwas sagt? Da ist ein Mensch voller Groll und Wut auf sich selbst. Er kann zwar akzeptieren, dass Gott ihn vergeben hat, trotzdem besteht er darauf, dass er sich nicht vergeben kann. Was könnte das heißen? Was steht hinter dieser Haltung? Ich glaube Folgendes. Man hat gegen sein eigenes Selbstbild gesündigt. Man kann nicht glauben, dass man fähig war, so etwas zu tun. Man hat offenbar ein anderes Bild von sich. Ich würde sowas nie tun, und nun hat man es doch getan. Und das kann man sich selbst nicht vergeben. Man hat gegen das eigene Selbstbild gesündigt. Man hat eine zu hohe Meinung von sich. Das ist schlicht die Sache. Man leugnet die Tatsache, dass im Fleisch nichts Gutes wohnt. Man denkt im Grunde viel zu gut von sich. Man sitzt auf sehr hohem Podest. Gott hat mir vergeben, aber ich kann mir nicht vergeben. Habe ich einen höheren Maßstab als Gott? Gott kann mir vergeben, aber ich kann mir nicht vergeben. Dahinter steckt Hochmut, liebe Geschwister, und wir dürfen das auch nicht einfach so stehen lassen und diesen Menschen noch bestätigen oder noch irgendwie bemitleiden, weil der arme Kerl sich selbst nicht vergeben kann, sondern wir müssen ihm dann die Augen öffnen für diese Haltung, die Gott gegenüber eine hochmütige Haltung ist. Ja? Da ist Korrektur angesagt. Nicht Selbstvergebung. Das nächste in Bezug auf den anderen, Vergebung in Bezug auf den anderen, das habe ich schon gesagt, wenn man nicht wirklich glaubt, dass der andere vergeben hat, und wenn es nicht rüberkommt zu ihm, dann bleibt die Beziehung gestört. Das ist also auch wichtig, dass die betroffene Person demjenigen gegenüber, der sich gegen sie versündigt hat, auch diese Vergebung klar ausspricht und die Versöhnung sucht. In Bezug auf die Gemeinde, da geht es um das sogenannte Binden und Lösen, von dem in Matthäus 18,18 die Rede ist, was ja leider auch völlig fehlinterpretiert wird und auf Okkultproblematik bezogen ist, was nicht der Fall ist hier. Hier geht es um Gemeindezucht in Matthäus 18, ihr könnt das selber nachlesen. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Und dieses Binden und Lösen hieß damals nichts anderes und war für die Jünger auch nicht anders verständlich, als jemanden aus der Synagoge ausschließen, binden oder jemanden in die Synagoge wieder aufnehmen, lösen. Und genau das ist der Kontext hier, bezogen auf Gemeinde. Wenn ein Gemeindeglied über eine Schuld, die es auf sich geladen hat, Buße tut, egal in welcher Phase des Gemeindezuchtverfahrens, sollte man eben die Vergebung zusichern. Das heißt, ihn lösen. Ob die Umkehr echt war, das, man kann ihm nicht ins Herz gucken, das ist schon klar. Und was wir nicht tun dürfen, ist, da, was weiß ich, irgendwelche besonderen Bußübungen da zu erwarten oder zu verlangen. Dass der andere da, was weiß ich, was zum Ausdruck bringt an Zerknirschung und Tränen der Reue und irgendwas und ihm dann die Buße absprechen, weil das nicht der Fall ist. Damit macht man ihn zum Schauspieler, bringt man ihn in den Zwang. Ja, was soll er denn machen? Wenn er dann wirklich ankommt und Zerknirschung äußert, dann glaubt man es ihm immer noch nicht. Dann sagt man, naja, das macht er jetzt nur, weil wir es von ihm erfordern. Wir bringen das eine Paradoxie, nicht? Wir bringen ihn in eine paradoxe Situation. Etwas zu produzieren, was eigentlich nur spontan kommen kann. Es geht gar nicht um Zerknirschung, es geht gar nicht um Gefühle und dergleichen. Es geht darum, dass er umkehrt, dass er das, was er bisher getan hat, beim Namen nennt, als Sünde, dazu ohne Vorbehalt steht, das nicht verharmlost und nicht entschuldigt und dass er in Zukunft anders handelt. Ja, Dinge wieder gut macht und dann wirklich in Zukunft anders handelt. Und wenn das geschehen ist, dann dürfen, sollen wir ihm auch Buße glauben und die auch akzeptieren und annehmen. Das können wir erst eben merken im Lauf der Zeit dann. Das heißt,
solange es noch nicht geschehen ist,
ja.
Was ist sein Zustand?
Weiß nicht. Solange verharrt er in dieser Rebellenhaltung, solange ist es klar, oder? Er ist ja aus Gemeindezucht heißt ja auch in diesem Fall, dass er ausgeschlossen ist aus der Gemeinschaft und solange das nicht geschehen ist, bleibt er in dieser Situation. Aber ich möchte jetzt hier nicht auf das Gemeindezucht-Thema eingehen, weil das ist ein riesiges Thema, liebe Geschwister. Ich will das hier nur ganz kurz andeuten. Das will ich in dem Zusammenhang jetzt nicht ausführlich behandeln. Ich will nur einfach sagen, dass auch hier Zuspruch der Vergebung nötig sein kann, wo ein Mensch, der ausgeschlossen worden ist aus der Gemeinde, Buße tut. Und dass wir da aufpassen müssen, dass wir jetzt nicht falsche Dinge von dem anderen erwarten, dass wir sehen, es geht bei Buße um Umkehr, um eine neue Richtung, die er einschlägt, ganz klar. Und es geht nicht um Gefühle primär oder irgendetwas dergleichen. Dann ermutigen durch Vermittlung von Hoffnung, ein wichtiges Prinzip für die Seelsorge. Niemals dürfen wir zulassen, dass ein Ratsuchender uns verlässt, ohne Hoffnung zu haben. Auch wenn wir mit ihm das erste Gespräch hatten und wir noch in der diagnostischen Phase uns befinden und noch gar nicht weit gekommen sind, ist völlig egal. Bevor er geht, wir müssen ihm Hoffnung mit auf den Weg geben. Er braucht Hoffnung, sonst wird er vielleicht gar nicht wiederkommen. Er muss Hoffnung haben können für sich, für seine Situation. Und wir sollten sie haben. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Und deswegen sollten wir auch eine festgegründete Hoffnung haben, nur dann können wir Hoffnung vermitteln. Der andere spürt uns ab, ob wir nur schöne Worte machen oder überzeugt sind. Eine tragende Hoffnung ist das Ergebnis eines Lernprozesses. Und der Ausgangspunkt für diesen Lernprozess ist Leiden und Trübsal. So wird es uns in Römer 5, 3 bis 5 dargelegt. Ich mache das gerne an so einem Beispiel. Deutlich von einem Bergsteiger. Als Bergfreak ist das für mich sehr naheliegend, das Beispiel. Aber ich denke, einige von uns werden sicher auch schon mal einen Berg bestiegen haben. Vielleicht nicht gerade hier in der unmittelbaren Umgebung. Wenn man so auf so einen Berg rauf geht, dann ist das eine sehr mühsame Sache, nicht? Dann kostet das irgendwie es ist etwas Unangenehmes. Man muss wirklich was Unangenehmes erdulden. Da kommt dann irgendwann mal so ein Punkt, wo man am liebsten eigentlich gar nicht weitergehen möchte und dann sich hinsetzen möchte und sagen, vergessen das. Aber man muss das überwinden irgendwo auch und dranbleiben. Ein Mensch, der etwas Unangenehmes erduldet und nicht vorschnell ausweicht, der lernt Geduld. Anders kann man Geduld nicht lernen, ja, als durch Dulden. Geduld lernt man durch Dulden, durch etwas Schwieriges erdulden. Wenn im Leben immer alles gut geht, ein Mensch, der nie Schwierigkeiten durchleben musste, dem immer alles weggenommen wurde, der immer alles leicht gemacht wurde, der wird keine Geduld lernen können. Wie soll er das? Er hat ja nichts zu erdulden. Also Leiden, Trübsal ist gewissermaßen im allgemeinen Sinne auch Voraussetzung dafür, dass wir Geduld haben können, lernen können. Und wenn man Geduld hat, dann bleibt man dran, dann wird man nicht ausweichen, nicht die Flucht ergreifen, dann bleibt man dran. Und wenn man dran bleibt, dann wird man irgendwann den Gipfel erreichen. Ja, das heißt, Geduld wirkt Bewährung, sagt Paulus. Geduld wirkt Bewährung, dann haben wir uns bewährt. Stehen wir auf dem Gipfel, wunderbar, das ist ein Gipfelerlebnis, man sieht die anderen Berge um sich herum, nicht? Da gibt es noch etwas höhere Berge, nun hat man also jetzt den Gründen bestiegen, bei uns unser Hausberg, 1800 Meter, nun ist man da oben und dann sieht man da drüben einen Berg, der ist schon 2500 Meter hoch und dann denkt man sich, ah, den könnte ich vielleicht auch noch packen, ja, jetzt habe ich den geschafft, dann könnte ich den vielleicht auch schaffen. Vielleicht am Anfang hätte man keine Hoffnung gehabt, den zu schaffen. Aber jetzt, wo man den geschafft hat, hat man Hoffnung, den zu schaffen. So bewirkt Bewährung auch Hoffnung, nicht? Hoffnung, Bewährung wirkt Hoffnung. Und wenn man den geschafft hat, dann sagt man sich irgendwann, dann könnte ich vielleicht auch mal den 3000er da bewältigen und so weiter. Ja, es wäre nicht sinnvoll zu meinen, jemand, der noch nie auf dem Berg war, der könnte jetzt bei einer Tour auf 4000er mitgehen. Das ist nicht sinnvoll, das dafür Hoffnung zu haben. Aber wenn er vorher schon einige andere entsprechende Berge gemacht hat, dann ja. Und so ist es im Leben. Wenn ich mit Gottes Hilfe eine Trübsal, eine schwere Last, eine Situation im Leben schon bewältigt habe, dann baut das Hoffnung auf. Und ich kann den Blick auf die Zukunft sagen, wenn noch etwas Schwierigeres ins Leben kommen mag, das kann ja sein, auch mit Gottes Hilfe werde ich auch das bewältigen können. Gott lädt mir nicht mehr auf, als ich mit seiner Hilfe zu tragen vermag. Das ist also ein Lernprozess. Nun komme ich.
Hast du jetzt die Auflösung von dem, wenn der um 5 Uhr von oben runter ging, man trifft
da ja. Entschuldigung, aber das möchte ich an der Stelle nicht, das gehört nicht hier. Vor allen Dingen, jetzt wird man nämlich in eine fast endlose Diskussion kommen mit einem Leuten, da bin ich überzeugt, ja. Vielleicht sage ich es, wenn ihr mich nochmal erinnert, ganz am Schluss, ja. Aber die Diskussion überlasse ich euch dann. Da ist mir dann die Zeit zu schade jetzt dafür. Zweiter Punkt, trösten. Ich habe mal diesen Satz gelesen, es ist unendlich viel schwerer, eine Träne zu stillen, als 1000 Tränen zu vergießen. Und ich denke, jeder von uns, der schon mal in der Lage war, einen Menschen trösten zu müssen, der kann das ganz gut nachvollziehen, diesen Satz. Und kann sagen, das ist wirklich wahr. Das ist eine der schwersten seelsorgerlichen Aufgaben überhaupt, das Trösten. Und deswegen müssen wir uns hier damit jetzt auch noch befassen, leider eben auch nicht so gründlich, wie es sein müsste. Aber wir können es und dürfen es nicht auslassen. Einige, weil das eben so schwierig ist mit dem Trösten, ja, da neigen wir sehr oft auch dazu, Trostpflaster zu verwenden. Wir machen es uns dann leicht beim Trösten. Wir kleben dem anderen Trostpflaster auf. Ja. Trösten oder vertrösten ist die Frage. Wir neigen dazu, eher zu vertrösten als zu trösten. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht über diese Trostpflaster. Man könnte da sicher eine Reihe finden, aber ich habe 4 solcher Trostpflaster hier, die ich da mal kurz beschreiben möchte. Das ist das erste, nenne ich Beschwichtigungen. Eine Beschwichtigung ist es zum Beispiel, wenn man einem Trauernden sagt, es ist besser so. Ja, wie soll man das besser begründen einem Menschen gegenüber, wenn der Verstorbene vielleicht auch schwer krank war und mag sein, eine Belastung war, aber dennoch, wie soll man dem Hinterbliebenen das besser denn begründen? Wie soll er verstehen, dass das Leben ohne diesen geliebten Menschen besser sein soll? Ja. Auch Bibelzitate können dann ganz schnell zu Phrasen werden, wenn sie dem anderen wie eine Medizin verabreicht werden, ohne echtes Verstehen und Mitfühlen, einfach so aufgedrückt werden. Dann werden die herrlichsten Aussagen der Heiligen Schrift zu Ärgernissen. Oder dann so eine Aussage wie, in ein paar Jahren oder Monaten, ja, oder wie auch immer, ist alles vorbei. Mag schon sein, dass es dann vorbei ist. Nur der Trauernde leidet jetzt, für den gibt es keine Zukunft, für den gibt es nur Gegenwart, versteht ihr? Er leidet jetzt seine Beschwichtigung. Oder wenn man Krebskranken über ihre Krankheit hinweglügt und ihnen irgendetwas vormacht. Verniedlichung, Verharmlosung, ja. Und damit verhindert, dass sie sich mit dem Tod ernstlich auseinandersetzen. Ein zweites Trostpflaster, Versprechungen. Wenn wir mit dem Leid anderer konfrontiert sind und dann uns hilflos fühlen, dann neigen wir vielleicht dazu, auch einfach Versprechungen zu machen, die nicht wirklich durch die Realität abgedeckt sind. Ein Beispiel hierzu, das mir meine Frau mal erzählt hat, aus ihrem Krankenhausalltag, ich war früher im Krankenhaus tätig, da hat sie erlebt, wie eine 70-jährige stark übergewichtige Frau eingeliefert wurde. Ihr mussten beide Beine oder ein Bein amputiert werden. Er wurde ein Bein amputiert. Und die Krankenschwestern haben sie zu trösten versucht und haben ihr gesagt, warten Sie noch, bis Sie mal erst Ihre Prothese haben, dann werden Sie wieder hüpfen wie ein junges Mädchen. Nun ja, das ist sie sicher vorher schon nicht gerade mit beiden Beinen gehüpft wie ein junges Mädchen, wie viel weniger wohl mit der Prothese. Das sind eben solche Versprechungen. Aber ich verurteile die Schwester nicht. Ich will damit nur sagen, das sind Dinge eigentlich, wo wir alle auch Fehler machen und dazu neigen, Versprechungen zu machen, die nicht wirklich abgedeckt sind durch die Realität. Ich habe auch so etwas mal gemacht, das hat sie mir dann erzählt, nämlich Jahre vorher, wo sie eine Operation vor sich hatte und in Panikstimmung war wegen der Anästhesie. Der Anästhesist hatte sie so feinfühlig aufgeklärt über all die Möglichkeiten, die da kommen könnten und passieren könnten. Da hat sie Angst gehabt, sie wacht nicht mehr aus auf der Narkose. Dann habe ich sie zu trösten versucht und habe gesagt, da brauchst du überhaupt keine Angst zu haben, du wachst hundertprozentig wieder auf. Und ja. Aber das sind eben im Grunde Trostpflaster. Ja, und das nächste Trostpflaster, abwärts vergleichen, das ist uns auch bekannt. Vielleicht momentan können wir damit nichts Klares verbinden, aber ich erkläre es. Ich möchte es anhand, die Zeit, die möchte ich mir schon gönnen, anhand eines jüdischen Witzes erläutern, der das schön deutlich macht. Dieser Witz, der jüdische Witz, berichtet von einem Bauern, dessen Familienleben gründlich in Unordnung geraten ist. Er streitet ständig mit seiner Frau, seine Kinder quengeln, alles ist unerträglich zu Hause. Er geht also zum Rabbi, bittet ihn um Rat. Der Rabbi, der empfiehlt ihm jetzt, die Hühner ins Haus zu nehmen. Der Bauer ist zwar erstaunt, aber er gehorcht. Nach ein paar Tagen hat sich die Lage noch verschärft. Nun bittet der Rabbi den Verzweifelten, auch noch die Kuh ins Haus zu holen. Wieder gehorcht der Bauer, kommt nach wenigen Tagen zurück, dem Nervenzusammenbruch nahe. Und jetzt soll er auch noch das Pferd einquartieren. Schon nach 2 Tagen kommt der Bauer verzweifelt zum Rabbi und sagt, sein Leben sei ein einziger Albtraum. Und jetzt sagt der Rabbi zu ihm, geh nach Hause und schmeiß die ganzen Viecher wieder raus. Als der Rabbi den Bauer nach ein paar Tagen trifft, da lächelt er glücklich und dankt ihm überschwänglich und sagt, endlich leben wir wieder in Frieden. Das ist wunderbar. Also dieser Rabbi war offenbar ein guter Psychologe. Er wusste nämlich ganz genau, dass Glück und Unglück relativ sind, immer auf Vergleichen basieren. Und der Trostmechanismus, den er hier in Gang gesetzt hat bei den Bauern, der lautet, es könnte alles noch schlimmer sein. Ja? Die amerikanischen Sozialpsychologen sprechen in diesem Zusammenhang von Downward Comparison, also vom Abwärtsvergleichen. Man sucht sich jemanden, dem es noch schlechter geht als einem selbst, und dann sagt man sich, im Vergleich zu dem geht es mir doch eigentlich noch recht gut. Wir kennen das auch. Man mag sich damit durchaus auch selbst helfen. Das ist nicht unbedingt schlecht. Manchen deutschen Wohlstandsbürger würde ich das durchaus mal raten, eine Zeit lang in Albanien oder in einem dieser Länder zu leben, in der Ukraine oder irgendwo, wo die Leute wirklich in Armut leben. Und der sollte das mal da sehen und da würde vielleicht etwas zufriedener werden. Denn die Deutschen sind ja bekannt als Weltmeister im Jammern, obwohl es ihnen gut geht. Und da wäre es vielleicht ganz gut, aber wenn wir diese Sache bei anderen anwenden, um andere zu trösten, ja, dann sieht es anders aus. Da meine ich, ist es ein Trostpflaster und das sollten wir eigentlich möglichst unterlassen. Auch hier wieder Garfield als Beispiel. Der John sagt zu Garfield, deprimiert Garfield? Jo. Nimm's nicht so tragisch, sagt er. Verglichen mit abgrundtiefer Verzweiflung ist deprimiert lustig. Der Garfield, es geht mir schon viel besser. Downward comparison. Das nächste, Appelle. Wenn die Beschwichtigungen und Versprechungen nicht den gewünschten Erfolg zeigen, dann greifen wir halt noch tief in unsere Trickkiste und holen unsere letzte Waffe heraus, Appelle an den Charakter des Trauernden. Dann sagt man zum Beispiel, du musst jetzt stark sein. Ja. Ja, warum eigentlich? Warum darf er nicht gerade jetzt schwach sein? Oder man sagt dann zu ihm, denk nicht mehr daran. Und gerade das wäre jetzt doch wichtig, oder? Dass er sich bewusst mit dem Verlust auseinandersetzt. Ja, und nicht den wegschiebt und verdrängt, denkt nicht mehr daran. Der gedankenloseste Appell ist wohl das beliebte Kopf hoch. Und der gefühlloseste lautet, lass dich nicht zergehen. Was unterscheidet nun ein Trostpflaster von echtem Trost? Sehen uns mal diese Trostpflaster an. Was haben sie denn alle gemeinsam? Nun, sie haben alle das gemeinsam, dass sie mit Illusionen umgehen. Trostpflaster aufkleben heißt grundsätzlich mit Illusionen umgehen. Illusionen aber sind wie bunte Seifenblasen. Die sehen hübsch aus, schillern in allen Farben, aber irgendwann platzen sie. Trostpflaster können nicht verhindern, dass die Wunde, die damit überklebt ist, darunter weiter eitert. Anders bei echtem Trost. Echter Trost kennzeichnet sich dadurch aus, dass er in der Realität verankert ist. Die Wegnahme einer Täuschung. Und wenn wir Ihnen eine Täuschung suggerieren, programmieren wir schon wieder die nächste Enttäuschung. Der beste Schutz gegen Enttäuschung ist ja, dass wir in der Realität leben. Deshalb muss unser Trösten auch in der Realität gegründet sein. Ein Vertrösten ist eine fragwürdige Hilfe. Das ist gerade so, wenn ich bei einem vereiterten Zahn ausschließlich mit Schmerztabletten behandeln würde. Da macht man es sich zu leicht. Trösten, 223, Trösten ist Arbeit. Dieser ganze mühsame Prozess des Wahrnehmens und Annehmens einer schmerzlichen Realität wurde ja von Sigmund Freud mit dem Begriff Trauerarbeit versehen. Der ist sehr bekannt geworden, dieser Begriff Trauerarbeit. Und tatsächlich handelt es sich hier um so etwas wie eine Arbeit, eine seelische Arbeit, natürlich, klar. Aber den Begriff Trostarbeit gibt es bisher nicht. Ich möchte aber dennoch sagen, dass Trösten auch Arbeit ist und dass auch dieser Begriff Berechtigung hätte. Der billige Trost, der den Tröster nichts kostet, ist schlicht eine Fiktion, den gibt es nicht. Trösten ist Arbeit, Trösten fordert Engagement, fordert einiges an Einsatz. Sicher kann es auch schon ein Trost sein, wenn dieser Mensch vielleicht mal spontan in den Arm genommen wird, wenn man ihm ein liebes, verständnisvolles Wort sagt und so. Aber das wird in der Regel nicht ausreichen. Und da ist die Frage, gibt es solche Tröster, die wirklich dranbleiben? Wo sind diese Tröster, die einen langen Atem haben, die den Trauernden auch noch Wochen, Monate nach dem Verlust besuchen, ihm das Gefühl vermitteln, dass sie nicht abgeschrieben sind, dass noch Menschen da sind, die zum Stehen und Wind da sind. Das ist Arbeit, das kostet Engagement. Und diese Arbeit geht mit der Trauerarbeit gewissermaßen Hand in Hand, erleichtert die Trauerarbeit und verkürzt sie. Was ist dann eigentlich wahrer Trost? Nun, wir haben es ist klar, dass die Ursache für Trauer immer ein Verlust ist. In irgendeiner Form, ganz allgemein gesprochen, ein Verlust. Ein Verlust von etwas oder von jemandem. Und daraus ergibt sich eigentlich schon, dass der wahre Trost darin besteht, diesen Verlust rückgängig zu machen. Also ein Baby, das schreit, weil man ihm die Milchflasche weggenommen hat, ist schnell getröstet, wenn man ihm die Flasche wieder in den Mund drückt, oder? Ja, so. Oder nehmen wir eine Hausfrau, die kommt vom Einkaufen nach Hause, stellt fest, dass ihre Geldbörse weg ist, nachdem sie auf der Bank noch viel Geld abgehoben hat vielleicht. Die wird das nächste Mal untröstlich sein. Aber nehmen wir an, sie ruft in dem Geschäft an, wo sie zuletzt eingekauft hat, man sagt ihr, die Geldbörse ist da, sie können sie abholen. Die ist doch getröstet, oder? Ganz bestimmt. Also das ist eigentlich der wahre Trost. Und da merken wir schon, Ja, das wird ja in den seltensten Fällen möglich sein, dass wir den Verlust rückgängig machen. So trösten zu können, würde ja geradezu göttliche Allmacht erfordern. Wir wissen, nur einer konnte in dieser Weise trösten. Der Herr Jesus Christus, denken wir an Lazarus. Martha und Maria haben wirklich tief getrauert um ihren Bruder. Und da Jesus mit seinem Mitgefühl hat sogar mitgeweint. Aber dann hat er sie getröstet, oder? Er hat ihnen den lebendigen Lazarus zurückgegeben. Betten, die waren getröstet, Martha und Maria? Ganz bestimmt, ja. Und wir merken also, dass wir beim Trösten allemal Stümper bleiben werden. Denn wir haben diese Möglichkeit, diese Macht nicht. Aber dennoch sollen wir tun, was wir mit Gottes Hilfe zu tun vermögen. Wenn es auch kein 100%iger Trost ist, sondern vielleicht nur ein 50%iger, so ist er doch besser als eben kein Trost.